1. Korinther, 1. Korintherbrief im Neuen Testament. Gestern haben wir über Römer 1 gesprochen und heute 1. Korinther 1. Und Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist seine Gotteskraft. Eigentlich müsste man weiterlesen. Die Bibel ist voller Reichtümer. Ich befürchte aber, wenn ich weiterlese, komme ich nicht durch meine Predigt. Und wir haben noch eine kurze Distanz vor uns. Wir müssen heute noch zur Schweiz. Nun wollten wir bald dahin. Das Wort vom Kreuz. Nicht nur das Kreuz, aber das Wort vom Kreuz. Das ist solch ein reiches Thema. Kann man lange, lange, wochenlang drüber reden, über das Wort vom Kreuz. Ihr kennt ja die Legende vom Kreuz von den drei Männern, die nach dem Kreuze Jesu gesucht haben. Konnten es nicht finden. Oder mussten sie immer untersuchen, ob das wirklich das Kreuz Jesu ist. Es gibt so viele kleine Stücke vom Kreuz, wo behauptet wird, dies ist noch ein Original. So wie dort die Berliner Mauer, als sie zerschlagen ist. Jeder hatte denn einen Stein. So haben viele Stücke heute vom Kreuz. Das gibt es. Aber sie sagen, wenn man alle die Stücke zusammenklebt, kann man ein großes Kriegsschiff mitbauen. Dann stimmt wohl etwas nicht. Es gibt vielerlei in dieser Welt. Ein Mann, der reist umher in der Welt, kam an einem Ort. Dann sagten sie, dies ist der heilige Johannes, seine Leiche. Gut, hat sich gefreut, dass er die Leiche des heiligen Johannes, des Apostel Johannes, gesehen hat. Da kam er in ein anderes Land, will die Länder nicht nennen. Und da sagte der Begleiter ihm, ist der heilige Johannes. Er schaut ihn an und sagt, du, den habe ich dort in dem Land gesehen. Und hier habt ihr auch seine Leiche? Ach, sagte er, du weißt nicht. Hier war ein junger Mann, da war ein alter Mann. Ja, es gibt vieles in dieser Welt. Aber nun, diese drei Männer, die wollten nun die Gewissheit haben, dass dies wirklich Jesu Kreuz ist. Ist nur eine Legende. Aber sie zeigt, symbolisiert und zeigt uns und offenbart uns in wunderbarer Art und Weise die Kraft des Kreuzes. Schlussendlich fanden sie drei Kreuze. Und die haben das untersucht. Was für ein ist nun das Rechte? Das echte, das originale Kreuz Jesu. Sie haben nach Nägelmale gesucht. Luft und was nicht alles. Es gelang ihnen nicht. Plötzlich sagte eine, ich weiß, bringt mir einen lahmen Mann in einem Rollstuhl. Aber was willst du damit? Sagt, ihr werdet sehen. Dann brachten sie eine Person. Und er sagte, rühre dieses erste Kreuz an. Nichts geschah. Rühre das zweite an. Und da sprang die Person auf und lief, sagten sie. Das ist das Kreuz Jesu. Das ist das Kreuz. Ein lebendiges Kreuz. Eine selig machende Kraft liegt in dem verborgen. Wir können Kreuz als Schmuck tragen, in den Ohren, um den Hals, auf den Bauch, größeres auf den Bauch. Nichts geschieht. Wir können es auch in unseren Häusern haben. Und nichts geschieht. Man ist nur ein Namenchrist. Aber wenn du in Berührung kommst mit dem wahren Kreuz Christi, dann geschieht etwas. Dann springst du auf. Dann lässt du den Rollstuhl zurück. Das ist etwas Wunderbares. Da ist nichts in dieser Welt so wunderbar wie das Wort vom Kreuz. Das ist ein gewaltiges Thema. Das Wort vom Kreuz. Das ist da, wo Jesus den Teufel entlarvt hat. Alle finsteren Mächte. Da ist der größte Kampf gekämpft worden, der je in dieser Welt gekämpft ist. Himmel gegen Hölle. Sünde gegen Gerechtigkeit. Licht gegen Finsternis. Da hat des Menschensohn den größten Sieg errungen. Hat nach Kolosse 2 die Finsternismächte entwaffnet. Da heißt es, am Kreuz, Vers 14, hat er ausgetilgt die Handschrift, so wider uns war. Die Handschrift, unsere Sünden, Übertretungen, Versagen, zu kurz kommen, das Ziel nicht getroffen zu haben. Alles ist niedergeschrieben. Und diese Handschrift, so wider uns war, ist mit Jesus am Kreuz auf Golgatha genagelt worden. Alle deine Sünden, was es auch sei, Mord, ich habe doch keinen Menschen gemordet. Die Bibel sagt, wenn du mit deinem Bruder zürnst, und nennst die Namen, hast du schon sein Blut vergossen. Alle Ehebrecherei, ich habe doch noch nicht die Ehe gebrochen, für meine Frau treu. Jesus sagt, wenn du eine andere Frau ansiehst, ihre zu begehren, hast du schon vor Gott die Ehe gebrochen. Bist ein geschiedener Mann. Sehr oft sagen, der ist geschieden. Das so tun sogar die Prediger heute. Die lassen sich scheiden. Plötzlich sagt ihnen der Heilige Geist, dass die Frau, die Mutter ihrer Kinder, die vielleicht ein halbes Dutzend Kinder hat, nicht die Rechte war und nimmt eine andere. Seltsamerweise ist es immer eine jüngere und dünnere. Ja, das ist normal, dass eine Frau älter wird, und wenn sie Kinder geboren hat. Aber da müssen wir sein wie die Archäologen. Je älter die Sache ist, desto wunderbarer. Gibt es auch solche Archäologen? Das gibt es doch auch in Deutschland. Wenn das uralt ist, desto herrlicher wird es. Also glücklich die Frau, die mit einem Archäologen verheiratet ist. Je älter sie wird, desto wunderbarer in seinen Augen. Ja, der Mann, der sieht das, aber er sieht sich selbst nicht. Einen dicken Bauch. Ist natürlich eine Ehre. Unter den Griechen wird gesagt, ein Mann ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne. Also brauchen die Männer sich dessen nicht zu schämen. Jesus hat nun die am Kreuz auf Golgatha die Handschrift gegen uns. Alle deine Sünden, deine Unreinheit, dein Freudenhauserlebnis, alle deine Sachen, die du nicht gerne hast. Ein Bruder erinnerte mich an den persischen König. Der hatte einen Juden als Ratgeber. Das war sein erster Minister. Die waren wie Zwillinge. Der eine konnte ohne den anderen nicht fertig werden. Aber da ist plötzlich dem König etwas über die Leber gelaufen und da stank so in Gänsefüßchen dieser Mann. In den Augen dieses Königs. Und er wollte nichts mehr von ihm wissen. Die größte Freundschaft wurde zur bittersten Feindschaft. Man kann das nicht verstehen. Menschen, die füreinander streiten, füreinander kämpfen und plötzlich ist die Freundschaft zu Ende. Solches gibt es tatsächlich in dieser Welt. Deine besten Freunde können noch eines Tages deine schlimmsten Feinde werden. Und so war das nun in Persien, dieser König, der wollte nichts von seinem ersten Minister, der ein Jude war, wissen. Und dann sagte er zu seinen Ratgebern, Menschen, was fange ich bloß mit diesem an? Ach, sagten sie, töte ihn. So wird geregiert in dieser Welt. Töte ihn. Ja, das kann ich nicht. Das ganze Volk wird erschrocken sein und die Möglichkeit besteht, dass sie gegen mich gehen werden, wenn ich diesen töte. Dann sagt sie, ja, dann find einen guten Grund dazu, dass du ihn töten kannst. Ja, er sagte, er wird sich überlegen. Den nächsten Tag rief er diesen Mann, er hatte einen großen Hund. Er sagte, Freund, lehre meinen Hund zu reden. Weiß eine schwere Sache, aber ich gebe dir ein ganzes Jahr dazu. Lehre diesen Hund zu reden. Das ganze Volk war schockiert, erschüttert. Was ist in den König gefahren? Das gibt es ja nicht, dass ein Hund reden kann. Die Eselin hat geredet in der Bibel. Es war doch eine Eselin. Oft wird mein Verstand müde und dann verwechsle ich Sachen. Und der Esel hat geredet bei dem Bileam. Und sonst gibt es ja das eigentlich nicht. Die Menschen kamen erschrocken zu diesem Juden, dem ersten Minister, und sagten, es tut uns leid, ihr Beileid ausgesprochen. Aber der Jude, der kümmerte sich nicht darum. Er sagt, Mann, er hat mir ein ganzes Jahr gegeben, diesen Hund zu lehren. Was kann nicht alles in 365 Tagen und jeden Tag 24 Stunden? Rechnet mal, wie viele Stunden das sind. irgendetwas kann in diesem Jahr geschehen. Dann waren es nur noch 6 Monate und dann 3 und dann nur 1, kann der Hund schon reden? Er bekümmerte sich nicht und da war nur noch 1 Tag. Hat der König ihn kommen lassen? Da kann der Hund schon reden? Das ist der letzte Tag. Wenn er nicht reden kann, das ist dein Ende. Musst du mit dem Tod büßen und bezahlen. Ach, sagte er, redet schon. Das Leide ist, dass er nicht aufhört zu reden. Und dieses Hund, der war immer mit dem König. Wenn er nach Paris ging, war er mit ihm. Überall. Er sagt aber, Herr König, die Schandtat ist dieses. Er plaudert all die Sünden des Königs aus, als der König in Paris war zu den Freudenhäusern. Das erzählte er jedem Mann. Alle die bösen Taten, alles, was du verkehrt gemacht hast, von morgens bis abends, hörte nicht auf, um darüber zu reden. Oh, der König, der wurde wütend. Weil Post, der sagt, töte ihn. Da sagt der König, sorgen Sie sich nicht, das habe ich heute Morgen schon gemacht. Ja, nun, wenn Sie einen Hund hätten, der all Ihre Sachen, wenn Sie allein im Badezimmer sind, was dann? Und der Hund wäre da. Aber, lieben Freunde, der Hund ist nicht da, aber der heilige Gott ist gegenwärtig. Und was du tust und was du machst, Gott sieht es. Und eines Tages wird er nicht einfach sagen, so, du hast das und das gemacht. Er wird so sagen wie bei dem Adam. Adam, wo bist du? Er wird es von dir hören wollen. Was hast du gemacht? Ja, da war der Mann in Not, der sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich dazu verführt. Also er beschuldigt nicht nur die Frau, er beschuldigt sogar Gott, die du mir gegeben hast. So sieht's aus bei den Gottlosen und bei denen, die Gott nahe sein sollen, dass sie Gott die Schuld in die Schuhe schieben. Warum, Herr, hast du dieses zugelassen? Wie konnte solches geschehen? Aber damit war er nicht unschuldig. Hatte nur noch größere Schuld auf sich getragen. Eva tat das Gleiche. Ist die Schlange. Du Schlange. Und die Schlange hat geschwiegen. Sie hätte ja sagen können, ist der Teufel. Hat geschwiegen. Ein Schlange, wir fürchten uns vor Schlangen, laufen weg, töten sie. Aber eigentlich müsste man die irren. Die hat sich besser benommen wie der Mensch. Nun, all diese Sünden, Missetaten, all diese Taten des Königs hat Jesus mit sich genommen ans Kreuz und hat die ausgetilgt. Alle unsere Sünden. Wir sollten, das Wort vom Kreuz sollte doch auch uns eine gewaltige Botschaft sein. Die größte, die herrlichste sollte uns mehr bedeuten als irgendetwas in dieser Welt. Mehr als unsere eigenen Kinder, eigene Eltern, Frau oder Mann. Da sollte uns nicht so nahe am Herzen sein, wie das Wort vom Kreuz, wo Jesus unsere Schuld auf sich genommen hat. Und die Handschrift, die wider uns war, gegen uns war, ausgetilgt hat. Und sie aus dem Mittel getan, so übersetzt Luther, an das Kreuz geheftet und hat ausgezogen die Fürstentümer, die Gewaltigen, und sie öffentlich Schau getragen. Leider gibt es nun so viele Sachen in der Bibel, die da geschrieben sind, die wir heute in dieser Zeit nicht so gut verstehen. Öffentlich Schau getragen, was bedeutet das? Oder, ich elendiger Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Was bedeutet der Leib dieses Todes? In unserer Zeit werden die Sachen nicht mehr gebraucht, da wissen wir nicht, was es bedeutet. Öffentlich Schau getragen, im Römischen Reich, wenn irgendwo in der Welt ein Aufstand war, wenn irgendein Mensch Unruhen machte, dann schickte der König, der Emperor, der Kaiser seinen General und sagte, geh hin, lösche das Feuer. Und dann ging er mit seinen Truppen, mit seinen Soldaten dorthin und löschte das und nahm diesen Bösewicht gefangen. Sie entwaffneten ihn. Sie schleppten ihn nackt, gebunden am Wagen und zogen zurück nach Rom. Zwei Männer auf Pferden, die gingen voran, hatten Räuchwerk, jeder in seiner Hand, um die gute Nachricht heimzubringen. Das Feuer ist böse Feuer ist gelöscht, der Bösewicht ist gefangen genommen und sie sind unterwegs. Dann freuten sie sich schon, die Nachricht bekommen zu haben. Wenn sie dann ankamen in Rom, ging man zu dem Marktplatz, da war ein Pfahl auf dem Marktplatz, dann wurde dieser Bösewicht an diesen Pfahl gebunden. Hände und Füße gebunden. Dann kam alle Welt zusammen und schauten sie sich den Mann auch von nahen an. Sogar die kleinen Kinder nahmen ihre faulen Tomaten und warfen die in sein Gesicht und lachten sein und spotteten ihn und sagten, was sie wollten. Er war gebunden. Er war entwaffnet, gefangen genommen und sie brauchten sich nicht mehr über ihn zu fürchten. Er wurde öffentlich Schau getragen. Das hat der Herr Jesus am Kreuze vollbracht. Welch ein herrlicher Sieg! Können jung und alt sich freuen, brauchen nicht mehr vom Teufel geritten werden. Einige haben den Teufel gern, reden viel von ihm, tun alles für ihn, backen ihn auf Kuchen und Tee und wenn er an die Tür klopft, ach, lieber Freund, komm herein, geben ihn auf Kaffee und was. Du tust Schaden an der Sache des Herrn. Wenn du ihn als einen Held betrachtest, er ist überwunden. Und wenn der Überwinde in dir ist, dann kannst du nur sagen, in diesem allen, was geschehen macht, überwinden wir weit. In der englischen Sprache heißt es more than conquerors. Mehr als überwinde. Da ist kein Wort, das das beschreiben kann, die schlimmsten, schwierigsten Zustände überwinden wir weit durch das Wort vom Kreuz, wo Jesus alle Fürstentümer, Gewalten, okkultische Mächte überwunden hat. Und es gibt dem Teufel nur ein Recht und Anrecht, unmöglich zu klagen, wenn da noch verborgene und unbereinigte Sünde ist in deinem Leben. Darum kann er dich kneifen und festhalten. Bereinige dein Leben. Dann ist das kürzeste, das kleinste Gebet erhört. Dann ist da auch noch etwas anderes. Wort vom Kreuz, da ist, wo der Herr Jesus seinen letzten Blutstropfen für uns gegeben hat. Ich denke so gern, immer wenn ich vom Blut rede, denke ich daran. Die Bibel sagt, das teure Blut, das teure Blut, das teuerste Blut. Es gibt viele Arten Blut, sogar in der okkultischen Welt. Dazu haben wir leider keine Zeit. Es gibt solche Reichtümer, dass man reden könnte von morgens bis abends. Seine Herrlichkeit. Einige verschwören sich dem Satan mit ihrem eigenen Blut. Aber das Blut Christi ist teurer, besser als das vergängliche Gold oder Silber. Ein Mensch, der Gold kennt, der sagt, Erlo, rede doch keinen Unsinn. Das Gold ist nicht vergänglich. Gold kannst du im Haus lassen. Haus kann abbrennen, alles zu Schutt und Asche werden. Das Gold verbrennt nicht. Je größer die Glut, desto reiner wird das Gold. Du kannst da im Schutt und Asche nachgraben und findest das Gold und bekommst mehr für das Gold als für alles andere. Aber im Lichte des Wortes Gottes ist das Gold auch vergänglich. Es ist vergänglich. Er hat uns nicht mit Silber und Gold gekauft, sondern mit seinem teuren Blut erkauft von dem, was uns gebunden hatte nach väterlicher Weise. Was haben wir nicht alles von unseren Vätern bekommen? In 1954 sagte uns ein Arzt, Dr. De Haan, ein berühmter Arzt in Amerika, dass sie festgestellt hatten, dass das Kind, das geboren wird, das Blut hat vom Vater, nicht von der Mutter. Wenn das so ist, wie er sagte, auch die medizinische Welt verändert sich oft in ihren Äußerungen. Aber ich sage nun, wie er es uns sagte. Er sagt, er hat kein Tropfen Blut von der Mutter, die Tochter oder der Sohn. Aber Fleisch und so weiter, was zum Körper gehört, hat das Kind von der Mutter. Wenn das stimmt, welch eine Botschaft ist das. Wie wunderbar, dass Gott schon bei der Schöpfung das in Acht genommen hat und an dich und an mich gedacht hat. Vor Grundlegung der Welt hat er das schon klar dargelegt. Das Leben, die Bibel sagt uns, das Leben ist im Blut. Also Jesus wurde geboren von der Jungfrau Maria. War kein Sohn Adams zugegen. Wir in unserem Glaubensbekenntnis sagen, von der Jungfrau Maria ist er geboren. Und vom Heiligen Geist. Wenn das also stimmt, das Blut Jesu ist göttliches Blut. Kein Menschenblut. Teures Blut. Wenn Jesus das Blut Josefs gehabt hätte oder eines Menschen, der ein Abkommen des ersten Adams war, hätte eine sündige Natur gehabt. Wäre ein Sünder gewesen, wie wir alle, nach väterlicher Weise. Aber Jesus war das unschuldige, unbefleckte Lamm Gottes. Mit reinem Blut, das Blut von unseren Händen waschen kann, wie wir gestern Abend gehört haben. Das alle Sünden hinwegwaschen kann. Nirgends in der Bibel heißt es, dass Jesus das Menschenblut hatte. Sein war das kostbare, das teure Blut. Dagegen ist alles andere, Gold und Silber, vergänglich. Damit hat er uns erkauft. Von unserer Erbsünde, sogenannte Erbsünde, hat er uns gelöst, befreit, gereinigt. Jesus, sein Fleisch, war wie unser Fleisch. Er ist uns sehr nahe gekommen. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Einigen geht das über den Verstand. Sie sagen, wie ist das möglich? Ganz leicht, wenn du es so siehst. Der Leib war ein Menschenleib. Aber das Leben, das Blut war göttlich. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Gott, groß ist dieses Geheimnis, ist Mensch geworden. Sein Fleisch wie unser Fleisch. Wie Gott uns liebt, wie groß die Gnade Gottes ist, welch eine Seligkeit, welch ein Glück und Glückseligkeit, dreimal selig, hat Jesus uns gebracht. Wir, die nur arme Sünder sind, Würmer in dieser Welt. Und durch sein Kommen, der Lebendige, Schöpfer Himmels und der Erden, ist uns gleich geworden. Größte Geschenk, das die Menschheit je erlebt hat. Wenn wir es doch nur erfassen könnten, bedenken könnten. Das sollte uns so teuer und wert sein, dass kein Jugendlicher wieder ins Disco gehen würde. Oder auf die Tanzbahn. Oder in die Freudenhäuser. Wenn dies die Wirklichkeit ist, dass du erkennst, der lebendige Gott ist Mensch geworden. So wie wir und versucht wurden, allenthalben wie wir. Gott, welch eine Ehre hat Gott uns angetan. Wie wunderbar groß seine Gnade, die er uns erwiesen hat, die wir nicht sind, und kommt in diese Welt und wird uns gleich. Und dann kommt er mit seinem Blut und versöhnt uns mit dem heiligen Gott und mit sich selbst. Dass wir von Gott geboren werden, teilhaftig sind der göttlichen Natur. Der göttlichen Natur. Was für Menschen sollten wir Christen sein in dieser Welt? Auf einer höheren Stufe als die Engel. Die Engel sind Diener. Aber wir sind Kinder. Erkauft mit dem teuren Blut Jesu Christi und werden dadurch verbunden mit dem Allerhöchsten, mit Gott. Werden eine Familie, er wird Vater, wir werden Söhne und Töchter. Unbeschreiblich, unaussprechlich groß ist dieses Geheimnis. Und was machen wir damit? Treten es mit Füßen, als ob es nichts ist. Gar nichts. Und sind wie der Judas Ischariot, der den Herrn verkauft hat für 30 Silberlinge. Doch eine Schande. Für eine Hure. Für die Welt, die Gottes Feindschaft ist. Ich denke, ich habe schon hier in Europa erzählt von der Iranerin, die bei uns war. Ihr Kind erkrankte sehr und lag im Sterben. Dort in Iran, schon viele Jahre her. Und da betete sie zu Allah. Allah, rette dieses Kind. Und im Gebet sagt eine Stimme hier, bete nicht zu Allah, sondern zu Jesus. Und wer ist Jesus? Den Namen hatte sie noch nie gehört. Bete zu Jesus. Du sagst, ich weiß nicht, was dieser Name bedeutet, wer das ist, aber ich bitte dich, Jesu, erbarme dich meine. Und über mein Kind. Das Kind wurde gesund. Wer ist Jesus? Ging zu ihren Freunden. Wer ist Jesus? Dann hat sie ein Wörterbuch gekauft. Nachgeschlagen, Jesus. Und im Wörterbuch hat sie zum ersten über Jesus gehört. Und wer er ist, der Rette, der Heiland, der vor uns gelitten hat am Kreuz auf Golgatha. Und das Wörterbuch war sozusagen ihre Bibel. Da ging sie mal auf eine Straße. Jesus ist der Gott der Christen und war in einer Großstadt. Und da sagt ihr jemand, die Person, die ankommt, ist eine Christin. Und das ist ein Christ. Sie sagt, ihre Augen waren wie gefesselt auf diese Person und diese Personen. Sie stehen geblieben, hat sie angeschaut. Und als sie vorbei waren, von hinten nachgeschaut. Das müssen glückliche Leute sein. Das müssen himmlische Wesen, himmlische Engel sein. Christen, Jesus lebt in ihnen. Sie konnte aus Staunen nicht das vergessen. Ich habe einen Christen gesehen. Welch eine hohe Berufung, Christ zu sein. Christ zu sein, in dem der lebendige Gott, der Fleisch geworden ist, wohnt und hat uns mit Gott verbunden durch sein heilig teures Blut, uns gewaschen, zu neuen Menschen gemacht. Und wie oberflächlich können wir sein? Ja, ich bin Christ, und habe einen dicken Mund, verkehrten Schnabel, Afterrede, Hass und Groll, nicht vergeben, lügen und betrügen. Auch auf Christenzungen, darin sind die Christen Meister. Aber hüte dich, wer du auch bist. Und wenn du etwas hörst, sag's nicht gleich nach. Weil der Teufel, der Vater der Lüge ist, gleichzeitig der Vater der Lüchne. Wenn du sagst, Vater unser, der du im Himmel bist, dann lacht der Teufel sich ein und sagt, ja, ich bin der Vater. Gott im Himmel ist nicht der Vater eines Lüchnes. Und wenn du sagst, ja, ich habe es vom Hören sagen, dann wiederhole es nicht. Und wenn der Heilige Geist, der auch ein Geist der Wahrheit in dir ist, sollte dein rotes Signal sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Natur und Vernunft. Als alle menschliche Vernunft. Der Friede Gottes sollte gleich gestört sein und du solltest gleich merken, da stimmt etwas nicht. Hier ist eine faule Maus. Das stimmt nicht. Und Petrus, als Ananias zu ihm kam und brachte das Geld, hat der Heilige Geist ihm gleich gesagt, hier ist etwas falsch. Ananias, hast du den Platz, die Farm, den Acker für diese Summe verkauft? Ja. Und der Geist Gottes sagte, warum lügst du Gott etwas vor? Du lügst uns nicht, aber Gott. Und als er das hörte, fiel er um und war tot. In der Urgemeinde war die Gegenwart Gottes noch Wahrheit. War die Gegenwart Gottes lebendig? Die konnten singen, Gott ist gegenwärtig. Aber wir singen, Gott ist gegenwärtig und sitzen da mit unserem Huren, lügen, betrügen, saufen und was nicht alles. Böse werden, Ärger, Zorn, Hass. Das Wort vom Kreuz. Wie wir sehen, zwei Balken. Ein vertikal, ein horizontal. Machst Frieden mit Gott, gleichzeitig Frieden mit deinem Gott. Und wenn du sagst, du hast ein Verhältnis und liebst Gott und liebst deinen Bruder nicht, bist du ein Lügner. Und das Wort vom Kreuz nimmt alle Feindschaft weg. Da gibt's, wir kommen von Südafrika, wir kannten Apartheid. Da gibt es keine Apartheid. Wer du auch bist, wenn du Gottes Kind bist, gehörst du zu der einen Familie. Zu der einen heiligen Gemeinde Gottes. Oder eine Kirche. Ob du nun Jude oder Grieche bist, Krete oder Arabe. Braucht man dir nicht zu sagen. Wenn das Wort vom Kreuz dir die Kraft Gottes geworden bist, ist zur Seligkeit. Und wenn das Kreuz nicht nur Schmuck ist, das Wort vom Kreuz. Wie wunderbar ist das doch. In diesen Tagen kam ein Mann auf die Missionsstation an. Der kam von Obanjeni. Das ist ein Ort in KwaZulu. Das Thema ist ja Gott unter den Zulus. Und wenn Gott unter den Zulus ist, dann ist das Wort vom Kreuz Mittelpunkt. Paulus sagt, als ich zu euch kam, wollte ich nichts wissen, außer Christus und ihn gekreuzigt. Dieser Mann war entflohen vom Gefängnis. Im Gefängnis hat er sich überlegt, mein ganzes Leben im Gefängnis zu verbringen, ist doch zu schlimm. Ich tue, was ich kann, aus diesem Gefängnis herauszukommen. Und am 4. April dieses Jahres ist er entflohen. Und kam nun, ich habe an einem Ort gesagt, Ende August, und das war September. August, ich habe August gesagt, und das war September. Er kam also ein paar Tage, vor dem wir weg sind, bei uns auf die Missionsstation an. Als er aus dem Gefängnis gekommen ist, hatte noch einige Sachen verbrochen. Er war verklagt wegen 9 oder 10 verschiedene kriminelle Sachen, schlimme Sachen. Die Polizei suchten ihn überall. Übers Radio, Fernsehen, in den Zeitungen, in den Medien, überall war ein Bild von ihm und die Warnung, wie gefährlich er ist. Keiner sollte sich zu ihm gesellen oder sich zu ihm nahen, weil er zu gefährlich sei. Aber er sagt, trotzdem er aus dem Gefängnis war, hat er noch einiges verbrochen. Und dann bekam er eine Kassette von der Missionsstation, von Sisavantu. Ein Weißer sagte ihm, erklärte ihm, du, wenn du dahin willst, dann mache dich auf und gehe den Weg. Aber er konnte ja in kein Taxi, nicht in der Eisenbahn, weil da würden die ihn erkennen. Und dann ist er Tag und Nacht gegangen. Hat sich versteckt. Und dann schließlich kam er auf der Missionsstation an. Kurz vor dem wir abgeflogen sind hierher. Er sagte, er wollte mich sehen. Sie sagten, nein, du kannst ihn nicht sehen. Der ist nicht hier. Und außerdem, wenn es dir so wichtig ist, ihn zu sehen, mach einen Termin. Der Mann war ein Lumpen, er stank, war sozusagen verhungert. Er sagte, ich muss den aber sehen. Ja, aber warum willst du ihn sehen? Ja, das ist meine Sache. Ich will meine Sache mit Gott in Ordnung bringen. Sagten sie, ja, der Mann, den du willst, ist nicht dir. Wir können dir aber einen anderen Mitarbeiter geben, der dir behilflich sein kann, sagte gut, dann bin ich dazu bereit. Der Bruder Michael Ngubane, der ging dann zu ihm. Und der erzählt ihm seine Geschichte. Und dann zerbrach sein Herz. Dieser harte, grausame Sünde. Da ich bin gekommen, mein Leben zu ordnen. Ich muss Frieden machen mit Gott. Mein meine ganze Lebzeit werde ich im Gefängnis verbringen. Aber ich bin nun raus gekommen und ich möchte, dass mir meine Sünden vergeben werden. Er beichtete seine Sünden. Er sagte, er gibt dich dem Herrn Jesus. Wenn du deine Sünden bekennst, verheißt er, dass er sie dir vergeben wird und er wird dich reinigen mit seinem teuren Blut. Und alle deine Sünden hat er auf sich genommen am Kreuz auf Golgatha. Sagt, wie dankbar bin ich dafür. Sagt, ich bin in der Nacht gegangen. Ich musste mich verstecken, dass keiner mich sieht, keiner mich erkennt. Ich bin sozusagen vogelfrei. Die Menschen wollen schon meine Mutter töten. Sie sagt aber, er sagt, meine Mutter ist nicht schuld daran. Sie hat mir das nicht gelehrt. Das habe ich getan, aus freier Entscheidung. Aber sie trachten danach, wenn ich nach Hause gehe, töten sie meine Mutter, denn sie werden sagen, du stehst dein Sohn bei. Wir haben zusammen gebetet. Er kam zu Jesus mit all seiner Sünden Schuld und erlebte die Kraft Gottes, die uns selig macht. Wenn du an Jesus glaubst, gewaschen bist in seinem Blut, bist du momentan gleich ein Kind Gottes. Dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Als sie fertig gebetet hatten, da sagte er, wie wunderbar. Die Last ist weg. Ich bin frei. Wie schön ist es, vergeben zu sein. Wie schön zu wissen, mir sind meine Sünden hinweggetan. Jesus ist nun Wirklichkeit in meinem Leben. Dann sagte der Mitarbeiter, ist da noch irgendein Wunsch? Er sagt, ja, ich möchte sofort wieder zurück ins Gefängnis. Wenn ich mein Leben da verbringen muss bis ans Ende, bin ich der glücklichste Mensch in dieser Welt. Mir ist das Heil widerfahren, das Heil Gottes. Paulus sagt, ich will das Wort Gottes nicht mit klugen Worten verkündigen, mit Weisheit dieser Welt, dass ich die Kraft des Kreuzes zunichte mache. Menschen suchen nach Zeichen und Wunde. Das größte Wunder ist dieses, dass du geistlich erneut wirst, dir deine Sünden vergeben werden. Zeichen, Wunde gibt's überall. Aber das Größte ist, dass der Mensch aus dem Grab seiner Sünde kommt, von den Toten, geistlichen Toten lebendig gemacht wird. Dann riefen sie die Polizei an. Der Oberste kam mit 4 Männern. Sie kamen alle gut bewaffnet, um diesen Verbrecher gefangen zu nehmen. Und als sie dort ankamen, war er wie ein Lamm und gab ihnen das wunderbarste Zeugnis, das ein Mensch geben kann. Den schönsten Gesang, den wir singen können, dass Jesus uns gerettet hat vom Tod, von der Sünde, von der Macht des Teufels, dass wir nun Gottes Kinder sind. Sie legten ihre Waffen nieder und hörten den Bericht dieses Mannes. Und als er fertig war, sagte der Oberste, zum ersten Mal in unserem Leben, dass uns solches widerfährt, dass wir solches erleben. Sagten, das Evangelium ist doch wunderbar. Wunderbar. Und freudestrahlend, ihnen wurde dennoch Essen vorgesetzt und Kaffee, und sie aßen mit diesem Verbrecher. Und dann gingen sie mit ihm ungebunden in den Wagen. Und er sagt, mir ist das Heil widerfahren. Und wie der Minister aus Äthiopien, als Philippus ihm das Evangelium brachte von Jesus Christus, als er den Jesaja-Brief las oder ein Teil aus dem Brief, und er gläubig ward und getauft ward, plötzlich war Philippus entrückt. Schon zu seiner Lebzeit. Und sie fanden ihn irgendwo an der Welt. Und er ging freudestrahlend seine Straße weiter. Liebe Freunde, habt ihr das schon erlebt? Ist das Tatsache in eurem Leben? Hat Jesus euch schon neu gemacht? Ist jemand in Christo? Ist er eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen. Leider bezeugen wir, dass wir neue Kreaturen sind. Und die Zigarette geht mit uns ins Königreich Gottes. Und unsere Sünden schleppen wir mit uns. Das soll zurückbleiben. Alles sollte neu sein. in solchem Maße, dass wir nicht einmal den Menschen sagen müssen, du, ich bin ein neuer Mensch, sondern dass sie uns sagen, du, was ist mit dir geschehen? Du bist ein neuer Mensch. Wir reden oft zu viel. Es gibt Menschen, die nennen sich Propheten. Ich bin ein Prophet Gottes. Wenn du ein Prophet bist, brauchst du es nicht zu sagen. Das werden andere sehen. Und wenn jemand sagt, ich bin ein besonderer Mann, ein Prophet Gottes, eine faule Sache, das stinkt. Also, brauchen wir nicht viele Worte machen. Die Frau braucht ihren Mann nicht etwas predigen. Der sieht das gleich. Der sieht das gleich. Ein Tyrann bei uns. Die Frau kam zum Glauben. Und die Zulu-Frau darf kein Christ werden ohne Erlaubnis des Mannes. Und die Zulu-Männer sind hart. Die Zulus sind hart. Oft auch die Frauen. Vor 28 Jahren war mein Bruder Friel und ich waren wir in Südrhodesien, vor dem es Zimbabwe war, vor dem Mugabe ans Ruder kam. Und da sagten sie, erzähle uns mal von der Erweckung. Und ich erzählte. Und da stand ein schwarzer Arzt auf und sagte, was? Geschieht dies unter den Zulus? Sagte, ja. Sagte, ich kann das nicht glauben. Wenn du sagst, unter den Xhosa, Mandela ist ein Xhosa. Mbeki auch. Und, oder unter den Sutus oder Tswanas könnten wir glauben. Aber wenn du sagst, das geschieht unter den Zulus, das können wir nicht glauben. Das können wir nicht glauben. Ich sage, das geschieht aber. Wenn der Geist Gottes wirkt, in Erweckungskraft werden sie so weich wie Butter. Außerdem sind viele, viele Zulu-Geschichten und Äußerungen, so wie der Deutsche. Der hat was mit dem Deutschen gleich. Aber ich weiß nicht, wie die Deutschen jetzt noch sind. Ich höre, dass die Jugend nicht mehr so ist, wie die Alten waren. Zum Beispiel, man sagt, wer fragt, der gibt nicht gern. Die Zulus haben genau dasselbe Sprichwort. Einige Sprichworte ist das Gleiche. Warum fragst du mich, ob ich eine Tasse Kaffee möchte, wenn du mir sie mir gerne geben möchtest? Du bringst sie doch. Du fragst nicht, wenn du den Zulu fragst, möchtest du dieses? Dann sagt er, nein. Der Vater von einem Mitarbeiter, als ich jung war, kam zu mir und er freute sich. Sie waren schon morgens früh weggefahren von einer Missionsstation nach Durban zurück. Dann ist man ermüdet in der Hitze. Dann kamen sie bei uns an und er sagte, ich habe meinen Vater mitgebracht. Ach, dachte ich, das ist ja schön. Als der Vater kam, ihn begrüßt, dachte, möchten Sie gegrilltes Fleisch haben? Ich wollte ihm was ganz Besonderes geben. Da sagte, nein, danke. Ich habe so viel gegessen, ich bin satt. Oh. Ja, was kann ich denn noch? Dann habe ich ihm alles gesagt, das Schöne, was ich ihm geben wollte. Er sagte, vielen Dank, ich bin satt, ich bin voll. Und als sie weg sind, da sagte der Junge, dieser Mann, verkündigst du das Evangelium mit dem? Da sagte er, ja. Der so geizig ist. Wir sind verhungert und kommen um vom Hunger und vom Durst. Und er ist so geizig, dass er uns fragt, was wir wollen. Also das tut man nicht bei einem Zulu. Wenn man ihm gerne was geben will, dann bringt man es. Und kein Zulu bekommt einen Besucher und lässt ihn gehen, ohne dass er ihm etwas zum Essen gegeben hat. Die sind gastfreundlich, die Heiden. Und da war ich der Geizige. Aber ich habe das denn gelernt. Sagt so, Herr, durch deine Gnade, schenk mir, dass ich das nie wieder tue. Nie wieder. Also, der sagte, was, dies geschieht unter den Zulus, die harten Männer und die Frauen. Sagte, ja, das geschieht da. Der sagt, das ist nur, was Gott schaffen kann. Gott, wenn er wirkt, beginnt er sehr oft, wo es am unmöglichsten ist. Unmöglichsten. Darum sagt der Herr Jesus, ihr bleibt hier in Jerusalem. Ihr sollt hier meine Zeugen sein. Das war der härteste Ort, schlechteste Pflaster. Da haben sie den Herrn Jesus gekreuzigt. Da haben sie sich zwischen hinter Schloss und Riegel versteckt. Er sagt, ihr bleibt hier. Und er sagt, wenn der Heilige Geist gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Dynamis. Dynamis. Denken wir an Dynamit. Gebraucht man nicht im sanften Sand oder geflüchtes Land, sondern im Granitstein, da wo es am möglichsten ist. Da wirkt es am besten. Durch die Kraft Gottes, des Heiligen Geistes und das Wort vom Kreuz, das den Verlorenen eine Torheit ist, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Lieben Freunde, ich muss aufhören. Die Zeit ist dahin. Ich habe meine Predigt nicht gut abgeschlossen. Sieh die Apostelgeschichte, die plötzlich zu Ende kam. Aber darf ich diese Frage noch stellen? Es sind noch viele Zeugnisse, die ich geben wollte. Eine von einem Mann. Wenn das ans Licht kommen sollte, seine Sache, wären das Schlagzeilen in jedem Volk dieser Erde. Ich habe nicht gewusst, dass es in dieser Welt solche Sachen gibt. Aber kann ich nicht drüber reden, muss ich mit ins Grab gehen. Er hätte das Recht, darüber zu sprechen. Ich habe es nicht. Er hat das in der Beichte getan. Aber ich habe nicht gewusst, dass es solches gibt. Ich sagte, Herr, wenn die Menschen wissen, dass der bei mir gebeichtet hat, dann können sie mich ins Gefängnis stecken und mich quälen und sagen, rede, was der gesagt hat. Aber möge Gott mir die Gnade schenken, dass ich mein Maul halte. Und dem Herrn treu bleibe. Der kam an, der war geschossen vor 23 Jahren. Dreimal ist er angeschossen. Hier rein durch die Gedirme und die Kugel ist dann in seine Brust sozusagen explodiert. Seitdem läuft er mit dieser Wunde herum. 4 Tage war er im Krieg in Angola. Und da, wenn du eine Wunde bekommst, kannst du in einem halben Tag tot sein von Gangren, Brand. Sein Kollege hat dann gleich eine Eisenstange genommen, Feuer gemacht, sie glühend rot werden lassen. Und dann ihn gebrannt auf die Wunde, um Gangren zu verhüten. Ich sagte ihm, du harter Mann, hast du etwas gefühlt? Es hat nicht gefühlt, geschrien. Geschrien. Aber 4 Tage ohne ärztliche Hilfe. Wie wird das ausgesehen sein? Die kaputten Eingewande und das leckte ja und lief heraus. Und Gott hat sich seine erbarmt. Ich glaube, er hat ihn nur erhalten, um des Evangeliums willen und dass er zum Glauben kam, kommen sollte nach 23 Jahren. Die Brust war blutrot. geschwollen, der Bauch, er riss sein Hemd auf, zeigte eine Wunde von hier bis unten. All diese Jahre nicht ohne Biotikum gelebt. Er sagt, es brennt wie ein Feuer in meiner Brust. Jetzt will ich nur noch eines, die Kugel nehmen und die durch den Kopf jagen. Sagt, mein Arzt hat mir nun gesagt, das Längste, das du noch lebst in dieser Welt, ist 3 Monate. Der Krebs wuchert auch überall in deinem Leib. Und dann tat es so, er gehörte zur Eliten, zu den Elitensoldaten. Stark, kann manches tun. Und drückte seine Brust und den Kohl Seite heraus. Floss das Eite herab. Er sagt, komm, nimm dein Finger und stech ihn in diese Wunde hinein. In diese Wunde. Er sagt, zum Verrücktwerden die Schmerzen. Hat er schon sein Testament gemacht, in die Bank getan und hat gesagt, in Zeitungen gesagt, wenn ich an dem Tage mache ich Schluss mit meinem Leben und den nächsten Tag macht ihr es bekannt in alle Welt. Und wir beteten, als wir fertig gebetet, er kam zum Kreuz zu dem, der die Handschrift gegen ihn ausgetilgt hat. Gebetet, er sagt, oh Mensch, ich fühle wie ein neuer Mensch, leichte Last, Tände, Berge, die ich getragen habe, weg. Ach, wenn doch nur die und die Person, die so trägt wie ich, auch dieses erleben könnte, dachte denn an einige seiner Freunde. Den nächsten Morgen habe ich gleich angerufen, er soll kommen zum Frühstück. Ich sage, wie geht's dir? Er riss sein Hemd auf, schau. Das Loch war zu, als ob er schon lange geheilt war. Die rote Farbe war weg. Die Entzündung. Doch gar kein Schmerz habe ich. Sagt, was ist von dieser Entzündung geworden? Was ist von meinem Krebs geworden? Alles ist weg. Sagt, ich habe Gott nicht gekannt. Ich habe gar nicht gewusst, wer Jesus ist. Ich habe keine Ahnung gehabt vom Kreuz. Ich bin ein Alleingänger. Jahrelang im Gefängnis gewesen, in einem Gefängnis. Die haben mich gequält, ich sollte reden. Ich habe gesagt, ich werde nicht, ich sterbe lieber. Er sagt, hier erlebe ich dieses. Meine eigenen Augen haben es gesehen, eigene Ohren gehört, habe es gesehen. Und bis heute ist er da. Wer weiß, vielleicht kann er mal sein Zeugnis geben. Das hört man nicht alle Tage. Wir sind nicht so weitreichend. Die Sachen in jedem Leben, in irgendeinem Leben. Aber das zeigt uns, welch eine Kraft die Wort vom Kreuz ist. Das Wort vom Kreuz. Aber die verloren gehen. Seine Torheit. Aber wir, die wir selig werden, eine Kraft Gottes, das Beste, das es gibt in dieser Welt. Wo sind die Deutschen? Denen das Wort vom Kreuz eine Offenbarung Gottes ist, dass sie es erlebt haben. Und dann, ohne es ihnen zu sagen, durch die Welt laufen mit der schönsten Botschaft, herrlichsten Botschaft, die es gibt. Das wünsche ich euch allen. wurde und möge Gott dazu Gnade schenken, dass dieses Wort vom Kreuz nicht leer an uns vorübergeht, dass wir feurige Zeugen Jesu Christi sind. Lasst uns beten. Herr, dein Kommen in diese Welt ist unergründlich, unaussprechlich. Dazu brauchen wir die Ewigkeiten, die Tiefen, die Breite, die Höhe, Höhen zu ergründen. Und möge diese Sache keine Torheit sein und seine Torheit, sondern die Kraft Gottes. Welch ein Geheimnis. Gott ist Mensch geworden. Gott hat sein teures Blut für uns gegeben, den verlorenen, verfluchten, verdammten Menschen das Heil zu bringen und aus uns Gotteskinder zu machen, teilhaftig der göttlichen Natur. Schenk doch, dass wir, die wir uns bei deinem Namen nennen, dir keine Unehre bringen, keine Schande bereiten, sondern würdig wandeln. Und Herr, aus Dankbarkeit dein Heiligwerk treiben und uns bewusst sind von den göttlichen Ruf und ausrufen können, die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Du weißt, wo wir stehen, alle, die wir hier sind, jung und alt, die jungen Mädchen, die Buben, die Väter, Mütter, womit wir uns beschäftigen, welch eine Sache es ist, mit der wir beschäftigt sind. Und schenke, Herr, dass diese himmlische Sache die Welt durchdringt, die Nationen erreicht, und dass dein Wort läuft, das Wort vom Kreuz, dass die, die noch im Finstern sind, im Schatten des Todes eine verlorene Ewigkeit entgegengehen, das Heil widerfahren. Amen.